D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ihr seid mit euren 5 Geschmackssinnen unzufrieden. Wir haben den 6. heute. Und das Schöne ist, dieser neue, ihr müsst euch nicht mal verändern dafür, für diesen Geschmackssinn. Ihr müsst nicht zum Übermenschen werden. Kein Chip-Tuning oder sonst was. Nein, ihr besitzt diesen Sinn bereits. Wissenschaftler haben da ein bisschen was entdeckt in unserem Mund. Da ist was, mit dem wir zum Beispiel Nudeln, Kartoffeln, also Kohlenhydrate und Stärke herausschmecken können. Wie das geht, wo die Rezeptoren sitzen und wie viel da noch in unserem Mund unentdeckt ist. Pascal Fischer wird es uns heute Abend sagen, ist mitten in der Sendung dabei. Schön, dass du da bist.
Ja.
Starchy. Das ist schon mal der englische Name für diesen neuen Geschmackssinn. Klingt ein bisschen nach Star Wars oder Raumschiff Enterprise oder in einer schlechten Comedy aus Amerika, oder?
Ja, ein bisschen, ne? Wie so eine Comicfigur, aber eigentlich heißt das einfach nur so stärkehaltig.
Das schauen wir uns gleich mal näher an. Pascal Fischer ist mit dabei und mein Name ist Thilo Jahn. Ich hatte gerade einen Snickers. Schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Süß, sauer, bitter, salzig. So schmecken wir. Und wir schmecken Umami. So nennt sich der 5. Geschmackssinn, der vor allem Fleisch, Tofu und Eiweiße herausschmeckt. Aber was ist eigentlich mit Nudeln? Was ist mit Kartoffeln? Was ist mit Kohlenhydraten? Können wir die auch irgendwie herausschmecken? Ja, sagen Wissenschaftler aus Oregon. Das geht. Wir haben nicht nur 5, sondern 6 Geschmackssinne. Wir schmecken auch Stärke. Starchy auf Englisch übersetzt das Ganze. Pascal Fischer aus dem D-Radio Wissen Team hat sich diese Studie aus Oregon mal angeschaut. Warum ist es denn sinnvoll, Stärke zu schmecken, sag mal?
Naja, weil es einfach ein Grundnahrungsstoff ist und den will man doch wohl schmecken, oder? Auf der Zunge oder der Rachenschleimhaut, wo eben diese Geschmacksrezeptoren für die Grundgeschmäcker sitzen. Jayun Lim von der Oregon State University in Corvallis sagt:
Jede Kultur hat Gerichte, die auf komplexen Kohlenhydraten aufbauen. Stärkehaltiges Brot, Reis, Kartoffeln, die esst ihr in Deutschland doch auch viel, oder? Nudeln in Italien. Wahrscheinlich schmecken wir die Stärke und das löst physiologische Reaktionen aus. Zum Beispiel produzieren wir Hormone und bereiten die Verdauung vor.
Ja, sie hat die Studie maßgeblich mit verfasst. Jeder auf Low-Carb-Diät, der einen Fressflash kriegte, ja, der kennt wohl diese Befriedigung von Pizza, Pommes, Brot, wenn dies wirklich auch auf der Zunge dann liegt.
Auf jeden Fall. Aber die Frage ist, warum ist denn da keiner vorher drauf gekommen?
Ja, weil man gedacht hat, Glucose, Oligomere, das sind diese Stoffe, diese komplexen Stärkemoleküle, die werden schon beim Kauen und Einspeicheln in kleinere Moleküle gespalten. Das sind dann Zuckermoleküle, sogenannte Mono- und Disaccharide. Und die schmecken dann süß. Und dann ist also diese Theorie immer gewesen im Hintergrund, wir schmecken Stärke eigentlich nur über die Süße, die dann schnell entsteht. Das ist ja auch so ein beliebtes Schulexperiment, vielleicht hast du es früher auch gemacht, Kartoffeln kauen, bis es dann süß wird. Und das wiederum musste Jayun Lim also erstmal ausschließen, diese falsche Theorie.
Wie hat sie das denn dann gemacht? Also wie sah das Experiment konkret aus?
Ja, Jayun Lim hat den Versuchspersonen mehrere Lösungen zu schmecken gegeben. Darin waren längere und kürzere Kohlenhydratketten. Die Leute haben dann erstmal gesagt, wir schmecken da irgendwas. Dann hat Lim den Süßrezeptor blockiert. Das ist ziemlich einfach. Man gibt da so einen Stoff dazu, Lactisol. Dann schmeckst du einfach nicht Süßes mehr. Hätte ja sein können. Die schmecken wieder nur diese runtergebrochenen, süßen, kleinen Moleküle. Aber selbst bei dieser Blockade haben die Probanden dann doch wieder irgendwas geschmeckt.
Ja, aber was? Die Frage ist, was sie da schmecken. Weil ich könnte jetzt auf Anhieb nicht sagen, wie Stärke schmeckt.
Ja, da geht's dir nicht alleine so. Der Geschmack ist einfach sehr mild. Im Gegensatz zu Zucker zum Beispiel, der ist ja sehr stark. Logisch, ist ja auch ein schneller Energielieferant. Willst du sofort darauf aufmerksam werden? Und die Leute im Experiment, die haben auf die Kohlenhydratlösung reagiert, erzählt Jayun Lim.
Bei allen Proben haben die Leute irgendwas erkannt. Sie haben das dann benannt. Brotartig, reisartig, nudelig. Gerade dadurch sind wir überhaupt darauf aufmerksam geworden, dass es vielleicht einen Stärkegeschmack gibt. Bei weiteren Studien haben wir gesagt, gebt uns ein einziges Wort dafür. Und die Leute sagten Starchy.
Ja, da ist unsere Comicfigur Starchy stärkehaltig, also in etwa.
Also erst 5, jetzt vielleicht 6. Da kann man sich ja schon nochmal fragen, Pascal, was kommt da noch alles?
Ja, es gibt ein paar Anwärter in unseren Mündern vielleicht. Mit einigen Hinweisen aus der Forschung diskutiert wird da fettig oder Aminosäuren, wichtig für Proteine. Kurkumi, das ist sowas Herzhaftes im Geschmack. Calcium und sogar blutig. Das ist dann so metallisch.
Wie viele Konkurrenten gibt es da eigentlich? Wo bewegt sich dieser neue Stärkegeschmack dort im Feld?
Ja, das gibt eben diese Konkurrenten, die ich gerade erzählt habe. Für den Stärkegeschmack sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Es gibt nämlich Kriterien, die einen Grundgeschmack erfüllen muss. Er muss wiedererkennbar sein. Das ist noch nicht ganz so klar bei diesen Experimenten. Es muss ein eigener Rezeptor vorliegen. Wahrscheinlich wieder auf der Zunge oder im Gaumen hinten. Da ist Jayun Lim übrigens optimistisch.
Ich glaube sehr, dass man einen Rezeptor finden wird. Das wäre der definitive Beweis. Andere Studien zeigen, wenn Leute Glucose-Oligomere schmecken, wird ihr Hirn aktiviert. Das wäre auch noch ein Beweis.
Ja, das wäre nämlich eine physiologische Reaktion und das ist wieder so ein notwendiges Kriterium für den heiligen Schrein der Geschmäcker.
Stärkegeschmack, muss man ganz auch ehrlich sagen, klingt ein bisschen uncool. Wie würdest du diese Geschmacksrichtung für Stärke denn nennen? Vorschlag?
Ja, Nudelesque. Pommesoid oder Pizzan? Ich glaube, ich werde Pizzaner.
Geschmacksrichtung, da geht noch einiges. Stärke können wir vielleicht schmecken und fettig. Und das wird schon länger diskutiert, neben süß, sauer, salzig, bitter. Und Umami, kommt was Neues dazu. Pascal Fischer hat erklärt, was es ist.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Einen Geschmackssinn mehr haben wir jetzt. Jetzt haben wir 6, dann können wir endlich wieder über Politik sprechen. Heute war nämlich hart und nicht ganz fair im Deutschen Bundestag angesagt. Die Generaldebatte, da wird standesgemäß immer verbal draufgedroschen. Die Opposition, sie meckert. Die Regierung versucht abzuwehren und am Ende fühlen sich alle besser, weil alle irgendwie was gesagt haben. Die Flüchtlingspolitik und die AfD. Und das waren heute die großen Streitthemen bei dieser Debatte. Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio hat sie für uns verfolgt. Es gibt Analysen, die sagen, die Kanzlerin, die war heute überraschend selbstkritisch. Wie siehst du das?
Also ich habe das nicht in erster Linie selbstkritisch erlebt. Sie hat ja schon am Wochenende am Rande des G20-Gipfels in Hangzhou in China deutlich gemacht, dass sie sich mitverantwortlich fühlt für das Wahlergebnis von Mecklenburg-Vorpommern, besonders für das Wahlergebnis ihrer eigenen Partei. Ich habe sie in diesem Sommer, besonders in der Zeit, als sich die Anschläge häuften, als der Putsch in der Türkei war, als die Lage wirklich dramatisch wurde, habe ich Angela Merkel mit Zeichen der Erschöpfung im Gesicht gesehen. Heute hingegen habe ich sie als eine ruhige, nachdenkliche, aber eine ihrer Sache selbst gewisse Kanzlerin erlebt, die deutlich macht, dass sie darauf setzt, dass sie verloren gegangenes Vertrauen, dass sie anerkennt, dass sie sieht, durch Beständigkeit, durch Zuverlässigkeit, durch Kurshalten zurückgewinnen will.
Mhm. Im Vorfeld, da musste sie ja schon ein bisschen einstecken, weil Vizekanzler Gabriel ja ihr unterbewusst die Schuld im Aufschwung der AfD zugeschoben hat. Wie hat sie denn darauf reagiert heute?
Direkt gar nicht. Aber wenn man ihr zugehört hat in ihrer Argumentation, in ihrem Versuch, durch nüchterne, souveräne Argumentation zu überzeugen, dann ist da doch auch indirekt jedenfalls eine Antwort auf ihre Kritiker, und zwar auch auf die Kritiker in den eigenen Reihen, zu erkennen. Horst Seehofer soll dann sozusagen, das ist ihr Kalkül, am Ende dastehen als der unzuverlässige Politiker, der sich einlässt auf die Rhetorik der AfD, und Gabriel, das wäre ihre sozusagen ihre Antwort an ihn, soll dann am Ende dastehen als der illoyale Wendehals, der sich von seiner eigenen Politik distanziert und damit dem Druck der Verunsicherten in den eigenen Reihen nachgibt, was Angela Merkel nicht tun will.
Bleiben wir kurz bei der Rhetorik. Merkel sagte wohl auch zu dem Aufschwung der AfD:
Wenn wir anfangen, uns sprachlich und tatsächlich an denen zu orientieren, die an Lösungen nicht interessiert sind, verlieren am Ende wir die Orientierung.
Wie kam das denn an?
Ja, das fand ich auch einen Schlüsselsatz, der ist mir auch aufgefallen. Ich fand den auch wichtig, dieser Begriff der Mäßigung. Das ist sozusagen ihr Markenzeichen, ganz typisch. Sie sieht, alles regt sich auf, alles dreht sich im Kreis, die Rhetorik überschlägt sich. Sie selber, das nimmt sie natürlich auch wahr, ist ja nicht nur mit Kritik konfrontiert, sondern ist geradezu zu einer Hassfigur geworden. Sie hat das Land polarisiert, wenn nicht gar tief gespalten. Das nimmt sie wahr. Ihre Reaktion darauf, in der Tat dieses Schlüsselwort Mäßigung, und als eine Politikerin der Mäßigung, der gemäßigten Argumentation, aber auch der gemäßigten Lösungen, will sie dieses Vertrauen wieder zurückgewinnen. Und sie hat gesagt, das ist der Schlüssel dafür, Wahlen zu gewinnen, Vertrauen zurückgewinnen.
Wie mäßig war die Generaldebatte im Ganzen? Wie scharf waren die Pfeile von der Opposition?
gar nicht so scharf, wie wir das vorher erwartet haben. Wir haben natürlich besonders zugehört, wie argumentieren da die SPD-Politiker. Thomas Oppermann, der Fraktionschef, war der Redner der SPD, greift er diese Distanzierung, diese unverhohlenen Distanzierungen des Vizekanzlers und SPD-Chefs auf. Das hat er nicht getan. Man hat sich bemüht, sich da nicht auf offener Bühne selbst zu zerfleischen. Auch das sicherlich ein Lerneffekt aus dem Wahlergebnis von Mecklenburg-Vorpommern, wie lange auch immer das dann hält. Aber es ist eben auch eines deutlich geworden. Die Schärfe der Kritik an der Politik der Kanzlerin, und ja nicht nur ihr allein, sondern der Koalition, die Schärfe dieser Kritik, die in einem solchen Wahlergebnis wie in Mecklenburg-Vorpommern deutlich geworden ist, die spiegelt sich nicht im Parlament. Und das muss man natürlich ganz klar sagen. Eine parlamentarische Demokratie beruht auf Repräsentation. Und die Stimmungslage im Land, wie sie sich jetzt spätestens seit dem letzten Wochenende mit diesem Wahlergebnis der AfD verfestigt hat, die spiegelt sich in dem Parlament, in diesem Bundestag, in dieser Zusammensetzung nicht wieder. Und da ja nun auch Horst Seehofer erkennen lässt, dass er sich nicht als Spitzenkandidat der CSU für die Bundestagswahl aufstellen lassen will, führt gar kein Weg daran vorbei, dass man den Dissens, der jetzt in diesem Land herrscht, mit der AfD demnächst im Bundestag austragen muss. Das ist zwangsläufig und ist demokratisch, demokratietheoretisch sozusagen, dann auch ganz richtig.
Heute fand die Generaldebatte im Bundestag statt. Souverän trat Angela Merkel auf. Wir haben später noch in dieser Sendung eine komplette Analyse der Kommentare, die es darüber gibt, über diese Generaldebatte und auch Meinungen aus und um diese Debatte. Das Gespräch mit Stefan Dietjen aus dem Hauptstadtstudio, das habe ich bereits vor der Sendung geführt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und an dieser Stelle ist es Zeit für ein paar seltsame Dinge aus dieser Welt, präsentiert von Pascal Fischer. Er hat eine Mischung aus Friedhof und Pokémon Go mitgebracht. Menschen sollen nämlich nach ihrem Tod für die Hinterbliebenen Botschaften schicken können, das Ganze virtuell über dem eigenen Grab mit Hilfe einer App. Wie geht das bitte schön? Wo kommt das her und warum, Pascal?
Das ist eine japanische App namens Spot Message in der Stadt Katori in der Präfektur Chiba. Da sitzt die Firma Ryoshin Sekisai und die hat das entwickelt. Eigentlich ist das nämlich eine Grabsteinfirma. Na, die App, die funktioniert jetzt so: Du lädst ein Video hoch und koppelst es mit GPS-Daten. Ja, vom Friedhof zum Beispiel.
Während du noch lebst.
Dann aber stirbst du leider. Du hast aber 10 Messages hochgeladen oder vielleicht noch mehr, 30, wenn du ein zahlender Kunde bist, für 200 Freunde oder Familienmitglieder. Die gehen dann auf den Friedhof, wie bei Pokémon Go, sieht man dann zum Beispiel die Grabplatte durch die Smartphone-Kamera und davor dann deine Aufnahme virtuell, wie du deine Rede hältst.
Ist es ein bisschen Ideenklau von Pokémon Go oder wie kommt man auf sowas?
Ja, dieser Marktstart einen Monat nach Pokémon Go, das ist reiner Zufall. Firmenpräsident Yoshiyuki Katori hat der Japan Times erzählt, er hatte wirklich einen Trauerfall in der Familie. Sein Onkel hatte einen Farbenladen und der ist dann aus großer Höhe in den Tod gestürzt. Das ist alles sehr plötzlich gekommen und Katori ging oft zum Grab und hätte sich da gerne mit dem Onkel ausgetauscht.
Ist das eigentlich nur auf Friedhofsflächen beschränkt, die ganze Sache?
Nee, Katori sagt, da ist alles denkbar. Also zum Beispiel so Hochzeitstag-Überraschungen zwischen Paaren oder jemand besteigt einen Berggipfel und wird da dann überrascht per Video. Glückwunsch!
Ist es nicht pervers, Pascal? Oder also es ist doch strange. Also ich meine, klar, mit dem Testament, da machst du dir auch vorher Gedanken, was die Leute dann hinterher nach deinem Ableben bekommen sollen. Aber dass sie dann wirklich nochmal ein Video von dir bekommen, ist doch irgendwie, also ich...
Nee, weiß ich, es gibt ja auch Leute, die haben so Fotos auf Grabsteinen. Das ist dann halt the next level. Also
next level shit auf jeden Fall. Pascal über eine japanische App Spot Message, die Nachrichten von Menschen verschickt, die sie vor dem Tod eingesprochen haben. Bisschen gruselige Kiste.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Schön, dass ihr dabei seid. Frauen verdienen weniger als Männer. Mensch, Jan, erzähl mal was Neues. Ey, die These gibt's wirklich jedes Jahr. Und aufs Neue gibt's sie immer wieder. Es gibt ganz viele Untersuchungen dazu. Sind Frauen einfach schlechter, wenn es darum geht, für mehr Geld zu argumentieren? Oder trauen sich Frauen einfach nicht, nach einer Gehaltserhöhung zu fragen? Wissenschaftler der Universität Warwick in Großbritannien, die haben jetzt neue Antworten auf diese Frage gefunden, jedenfalls für Australien. Daher kommen nämlich die Daten in dieser Studie. Und die Radiowissen-Reporterin Susanne El-Kazar hat sie mal für uns angeschaut. Susanne, warum verdienen Frauen weniger als Männer laut dieser Studie?
Die Autoren der Studie sagen, dass Frauen zwar wie Männer mehr Gehalt fordern, aber nicht immer kriegen. In Zahlen heißt das, 20% der Männer hatten Erfolg dabei, nach mehr Gehalt zu fragen. Und bei Frauen sind es nur 13%. Für einen der Wissenschaftler der Studie sieht man in diesem Unterschied ein Element purer Diskriminierung von Frauen.
Höre ich da so ein bisschen raus, dass der Chef eigentlich der Böse ist in der ganzen Debatte?
Ja, ganz so einfach ist das leider nicht, denn Männer haben ja auch nur zu 20% Erfolg mit ihren Forderungen. Und außerdem kann man nicht sehen, oder vielmehr konnte man nicht sehen, wie oft die Leute nach mehr Geld gefragt haben. Und wir wissen einfach nicht, wie die Verhandlungen im Einzelnen gelaufen sind.
Also Frauen fordern, genauso wie ihre männlichen Kollegen, mehr Gehalt, bekommen aber nicht immer so viel. Wie sind die Forscher denn zu diesem Ergebnis gekommen?
Sie haben nicht nur Zahlen verglichen, also wer verdient wie viel, sondern für das Warum dahinter braucht es ja einfach mehr als nur Gehaltszahlen. Das heißt Hintergrundinformationen. Es ist ganz naheliegend, aber die Wissenschaftler aus Warwick sagen, dass sie im Grunde die Ersten sind, die so an dieses Thema rangehen. Die Forscher haben dabei auf Daten der australischen Fair Work Commission zurückgegriffen. Die hat fast 4.600 Angestellte befragt, die bei 840 Unternehmen arbeiten. Und diese 4.600 Angestellten, die mussten Fragen beantworten, wie ob das Gehalt überhaupt durch Verhandlungen festgelegt wird, ob sie schon eine Gehaltserhöhung erreicht haben, seitdem sie angestellt sind, oder ob sie lieber nicht nach mehr Geld gefragt haben, weil sie Sorge hatten, dass das ein schlechtes Licht auf sie werfen könnte.
Durch diese ganzen Fragen, was wollten die Wissenschaftler da rausfinden?
Die wollten dann prüfen, ob zwei wirklich gängige Behauptungen richtig oder falsch sind. Nämlich einmal, Frauen fragen nicht nach Gehaltserhöhungen, weil sie möglicherweise zu schüchtern sind. Und das zweite ist, der Grund, warum Frauen nicht fragen, ist, weil sie sich mehr Sorgen darüber machen, wie die Stimmung am Arbeitsplatz ist. Beide Behauptungen konnten die Forscher widerlegen. Stattdessen haben sie andere Zusammenhänge gesehen. Zum Beispiel, es kommt darauf an, wie viele Stunden man arbeitet. Frauen wie Männer, die wenige Stunden arbeiten, das heißt weniger als 38 Stunden pro Woche, fragen auch seltener nach mehr Geld. Frauen wie Männer. Und jüngere Frauen unter 40 sind ähnlich erfolgreich bei Gehaltsverhandlungen wie die gleichaltrigen Männer. Möglicherweise ist die Ungleichheit also bald vorbei.
Ja, wünschenswert wäre es auf jeden Fall. Jetzt sind wir am Beispiel Australien geblieben. Können wir aus diesen Ergebnissen irgendwas auf Deutschland projizieren?
Also wir können uns in jedem Fall fragen, ob dieses Gerede davon, dass Frauen sich nicht trauen, nach mehr Geld zu fragen, ob das nicht einfach Humbug ist. Die Baustelle liegt eher bei der Verhandlung selbst. Mhm. Die Ergebnisse der Studie gelten aber zunächst mal einfach nur für Australien. Schließlich kommen die Daten von da. Und die Wissenschaftler halten es auch für möglich, dass Männer im Fragebogen nicht immer die Wahrheit gesagt haben und lieber so tun, als hätten sie sich um eine Erhöhung bemüht, als sie wirklich haben. Und außerdem sagen die Wissenschaftler selbst, dass sie das Phänomen, warum Frauen weniger verdienen, nur unzureichend erklären können. Und in der australischen Studie lag die Erfolgsquote bei einer Gehaltsverhandlung bei Männern wie Frauen ja nur bei 16%. Da ist also noch gehörig Luft nach oben. Darum könnten folgende Tipps für Männer wie Frauen, egal wo, hilfreich sein. Gehaltscoach Ines Speder rät,
dass man erstmal von vornherein dann offen und selbstbewusst dann da sitzt und dann eben auch mit überzeugenden Worten, jetzt nicht mit dem Konjunktiv arbeiten, nicht so, ja, es wäre ja eventuell vielleicht ganz schön, wenn ich ein bisschen mehr Geld haben könnte, ne, sondern stattdessen zu sagen, ich habe folgende Leistungen erbracht und dementsprechend sehe ich ein Gehalt von sowieso als angemessen.
Sagt Ines Speder. Also weg mit dem Konjunktiv, rein mit der Forderung, man kann eh ja nur zurückfallen auf das aktuelle Gehalt, solange man niemand beleidigt. Frauen fordern wie Männer mehr Gehalt, bekommen das aber nicht immer, sagt eine Studie der Uni Warwick, das Ganze bezogen auf Australien. Susanne El-Kassar hat die Infos für uns gehabt.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Welche Herausforderungen sucht ihr eigentlich in eurem Leben? Klippenspringen ist es mit dabei, Ultramarathon, Apnoe tauchen oder der Wingsuit-Sprung in den Alpen. Pascal Fischer, der heute Abend mit dabei ist in dieser Sendung. Was ist dein Extrem? Wo gehst du in deinem Alltag ans Limit?
Boah, im Alltag vielleicht nicht so. Im Alltag wäre es vielleicht einen ordentlichen Horrorfilm gucken, auch einen, bei dem einem vielleicht dann schlecht wird.
Sowas gibt's noch? Ich dachte, das gibt's gar nicht.
Ja, doch, a Serbian Film. Googelt es, Leute, mehr sage ich nicht. Ja, ich war aber schon Bungee-Jumpen. Ich nehme gerne eine ordentliche Achterbahn mit. Auch gerne laufe ich dann wieder sofort nochmal zum Eingang und mache das fünfmal hintereinander weg, wenn das geht. Stehe ich auch früh auf, damit ich der Erste im Freizeitpark bin. Bungee-Jumpen war ich, House-Runnen und Base-Jumpen. Ja.
Wir können leider Pascal Fischer heute Abend nicht im Ersten um 22:45 sehen, aber er passt in diese Kategorie und in diesen Film, den wir da heute Abend sehen, sehr gut rein. Leben am Limit, Extremsportler. Da sitzen wir wieder mit sabberndem Mund, der weit geöffnet ist vorm Fernseher und denken, das machen die doch nicht ernsthaft. Und deswegen haben wir die Radiowissen-Reporter Stefan Beuting rausgeschickt und wollten von euch wissen, wie risikofreudig seid ihr und wo im Alltag geht ihr eigentlich ans Limit?
Gerade zur Zeit verbringe ich die meiste Zeit in der Bib, deswegen ist es...
Ist auch extrem.
Nicht ganz so.
Wir sind alle mal mutig, mal mehr, mal weniger. Aber wenn der Psychologe Michael Barlind recht hat, dann haben wir so eine grundsätzliche, uns ureigene und persönliche Neigung, was Wagnis angeht.
Ich glaube, einige wollen einfach nur ihre Grenzen ausprobieren.
Genau diese Leute nennt Barlind Philobat. Du siehst dann bei einem Wagnis vor allem den möglichen Vorteil, den guten Ausgang.
Hab auch jetzt mal Bungee-Jumping oder sowas gemacht.
Genau, das wäre so einer. Auf Extremsport übertragen heißt das aber, die meisten gehören eher zur zweiten Gruppe, zu den risikoscheueren Oknophilen. Die machen sowas nicht.
Ich denke, ich bin kein Extremsportler.
Glaub nicht, also nie.
Und wollen das auch gar nicht.
Überhaupt nicht.
Also eher so die ruhige Tour.
Nein.
Und trotzdem. Irgendwo in unserem Alltag lauert das Extreme. Man muss es nur behutsam freilegen.
Jetzt momentan, ich stehe kurz vor dem Examen und ich habe noch nie so viel gelernt wie jetzt. Also.
Naja, ich habe jetzt mal das große Wagnis angegangen und habe meine Wohnung aufgeräumt.
Genau das meinen wir. Unser Alltag ist voller Wagnisse. Wer Jura studiert, der weiß, er wird extrem viel lernen müssen.
Ja, das wusste ich vorher, aber dass es so extrem ist, hätte ich nicht gedacht.
Und endlich mal die Bude aufräumen. Das musst du auch erstmal wuppen.
Kommen immer wieder neue Dinge auf, wenn zu, auch Erinnerungen, wo man dann sich gerne ein bisschen länger damit aufhält. Ne? Fotos, solche Sachen.
Trotzdem sind das natürlich alles Dinge, Lernen, Aufräumen, bei denen das Sterberisiko eher gering ist. Die auch nicht in der Weise stark geklickt werden. Also nochmal mit Anlauf.
Entschuldigung.
Moin.
Du siehst extrem aus.
Ich sehe extrem aus.
Ja.
1,90 Meter, dunkler Bart, fester Blick. Und ein Tanktop.
Das Extremste, was ich mache, ist Boxen im Moment.
Naja, da musst du auch raus aus der Komfortzone. Wenn du pennst, tut's weh. Und die Vorbereitung muss auf jeden Fall stimmen.
Ich versuche, meine Schwächen zu stärken.
Schwächen stärken. Das geht beim normalen, ganz alltäglichen Grenzentesten. Das geht anscheinend aber noch besser, je weiter wir uns vom Alltäglichen wegbewegen. Als Extremradfahrer, der 4800 Kilometer in weniger als 9 Tagen fährt. Als Apnoe-Taucher, als Basejumper.
Früher sagte man, die Götter herausfordern, das Schicksal herausfordern. Genau darum geht's natürlich. 3, 2, 1!
Die ARD-Dokumentation zeigt 3 Ausnahmeathleten, absolute Spezialisten. Was die so faszinierend macht, dass sie über die Grenzerfahrung sich selbst besser kennenlernen.
Wagnis ist wichtig für den Fortschritt, ja, stimmt.
Manche müssen dazu also tief tauchen oder schnell fliegen. Der Sportpsychologe Jens Kleinert sieht den Grund darin, dass unser normales Leben vollkaskomäßig abgesichert ist. Nämlich?
Dass das Streben nach Unsicherheit fast so ein bisschen ein Ausgleich ist zu einer sonst sehr starken, sicheren, unproblematischen Gesellschaft.
Die Ratio bremst uns dabei oft. Aber, sagt der Wagnisforscher Siegbert Warwitz, wir sind halt nicht immer völlig rational.
Und die Träume, die sie sich erfüllen wollen, die Ideen, die sie realisieren wollen, das ist mehr der Gashebel.
Am Ende geht es doch darum, etwas in den Griff zu bekommen. Bei Apnoe-Tauchern und Basejumpern die Elemente, das Risiko dabei draufzugehen. Aber extrem können doch auch die Kräfte sein, die dich daran hindern wollen, zu lernen oder deine Wohnung aufzuräumen. Also, auch wenn die heute Abend nicht Teil der Doku sind, ihr Boxer, ihr Bibliotheks-Dauerkartenbesitzer, ihr fleißigen Wohnungsentrümpler, ihr seid doch die wahren Extremsportler der Herzen.
So kann man es auch sehen, ja.
Es muss gar nicht so extrem sein. Das große Wagnis, Wohnung aufräumen, kann ich auch schon herausfordern. Stefan Beuting war das Leben am Limit Extremsportler. Und ihr könnt uns eure Meinung auch immer noch sagen. Wo seht ihr euch in dieser ganzen Extremsache in dem Alltag? Schreibt uns mail@deradiowissen.de. Was macht ihr extrem? Was ist für euch herausfordernd?
Deradio Wissen. Redaktionskonferenz.
Am Morgen des 24. Juni 2016, wir erinnern uns, da war klar, die Briten, sie wollen raus aus der EU. Das EU-Mitgliedschaftsreferendum, 72% Wahlbeteiligung und 51,9% waren für den Brexit. An diesem Morgen, an diesem 24. Juni, da trat die schottische Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon vor die Presse und sagte, wir hier in Schottland haben alle für den Verbleib in der EU gestimmt, deshalb überlegen wir jetzt, wie es weitergeht.
We've got a great deal of work to do, both in government and indeed as a parliament, to set out and evaluate all the impacts of the referendum result and all of the options open to Scotland to secure our relationship with the European Union.
2 Monate und ein paar Tage später wollte Nicola Sturgeon ihre Pläne für neues schottisches Unabhängigkeitsreferendum vorstellen. Herausgekommen ist nichts Konkretes, sondern einfach nur die Tatsache, dass man in Schottland über so ein Referendum weiter nachdenkt. Niels Walker ist Schotte, Journalist und arbeitet und lebt in Deutschland. Ich habe mit ihm vor der Sendung darüber gesprochen, was jetzt eigentlich rumgekommen ist. Eigentlich nichts Konkretes, nur dass man weiter nach einer Lösung sucht. Warst du enttäuscht?
Enttäuscht? Ah, es ist schwierig zu sagen. Ich fände es irgendwie cool, wenn es eine Abstimmung geben würde, wenn da endlich mal Fahrt in diese ganze Kiste reinkommt. Weil sie haben für den Brexit gestimmt in Großbritannien, jedem Teil so ein bisschen anders. Und was ist seitdem passiert? Nix. Mhm. Wir haben Frau May jetzt da sitzen, die sitzt in London rum und entscheidet einfach mal gar nichts. Mhm. Die verwaltet irgendwie nur den Stillstand. Und Frau Sturgeon ist natürlich total sauer und sagte ja auch heute irgendwie so, it's a disgrace that London has not yet made any decisions or further steps. Und da bin ich ehrlich gesagt ganz bei Frau Sturgeon, weil es kann nicht sein, dass man jetzt diesen Brexit ja, ich will mal sagen, beschlossen hat irgendwie, aber es passiert einfach nichts.
Ja, aber dann müsstest du doch eigentlich auch ein bisschen sauer auf Frau Sturgeon sein, weil die hätte ja heute irgendwie mit dem Datum um die Ecke kommen können.
Ja, hätte sie natürlich machen können. Das Problem ist natürlich, dass wenn Frau Sturgeon das macht, wird das sofort wieder kassiert aus London, weil das ist sowas von absurd kompliziert irgendwie, weil sie muss sich da rein theoretisch mit London eigentlich absprechen, dass sie das darf. Mhm. Aber sie kann natürlich sagen, nee, das ist jetzt so national wichtig für Schottland, dann machen wir es doch nicht. Das geht aber nur, wenn London schon wieder einen weiteren Schritt gemacht hat. Es ist Politik-Konkludio durcheinander auf höchstem Niveau da drüben.
Was glaubst du denn? Also glaubst du, dass es bald da wirklich ein Referendum geben wird? Also ein Unabhängigkeitsreferendum in Schottland? Oder glaubst du, nee, das fällt alles unter den Tisch?
Ich glaube nicht, dass das unter den Tisch fallen wird. Also irgendwann muss Bewegung in die Sache reinkommen. Man kann ja nicht die Status quo auf 100 Jahre ausdehnen. Und die Stimmungen schwanken echt ständig hin und her. Mal sagen irgendwie auch meine Freunde und Bekannte drüben irgendwie so, ja, jetzt ist uns auch egal, funktioniert doch. Dann sagen sie, nee, wir wollen eine Entscheidung haben. Ich glaube, wenn irgendwann dieser Funken endlich mal gezündet wird, irgendwer entscheidet irgendwas, dann wollen die Leute auch abstimmen. Und ich glaube, dass dann die Schotten schon wissen, was sie tun.
Was glaubst du, was für deine Leute in Schottland da wichtiger ist? Teil von UK zu sein oder Teil von der EU?
Das kommt so drauf an, wo man seine besten Verbindungen hin hat. Also ich glaube, ehrlich gesagt, so verhasst, wie England in Schottland ja nun mal ist, will ich nicht ganz ausschließen, dass sie sagen, nee, komm, uns ist jetzt das UK egal. Da wollten wir übrigens schon seit Hunderten von Jahren nicht wirklich drin sein. Das war ja aus schottischer Sicht, ich sage jetzt mal eher unfreiwillig. Mhm. Dass die, kann ich mir gut vorstellen, dass die dann sagen, wir bleiben in der Europäischen Union. Ah, wir kriegen die ganzen Fördergelder dann weiterhin aus Brüssel. Das darf man echt nicht vernachlässigen. Und es ist halt einfach der Riesenhandelspartner, die ganzen Jobs hängen da dran. Und ganz ehrlich, jetzt die paar Engländer, die aus Nordengland, das ist das Armenhaus von England, rüberkommen, um in Schottland mal einen Pint zu trinken. Also auf die kann man auch verzichten.
Deine Einstellung ist mir schon klar, Nils, in dieser ganzen Sache. Nur ich finde irgendwie, die schottische Lösung habe ich noch nicht so richtig. Weil vor 2 Jahren haben 55% gesagt, ja, wir wollen Teil des Vereinigten Königreichs sein. Und 2 Jahre später sagen dann 62%, nee, wir wollen vielleicht lieber Teil der EU sein. Also beides geht irgendwie nicht so richtig. Oder gibt es doch eine schottische Lösung, in der beides geht?
Naja, sie wollten beides sein, ne? Und dann kamen ja die Engländer und die Waliser und haben einen Strich durch die Rechnung gemacht und haben gesagt, so, nee, jetzt hier Brexit, ihr müsst jetzt im UK bleiben, und finden die Schotten natürlich scheiße. Mhm. Ob es so eine Lösung gibt, das ist total schwierig. Also wenn Schottland in der EU bleibt, ne, gehen wir davon aus, Schottland wird unabhängig und wird Land in der EU, alles super, EU-Binnenmarkt, spitzenmäßig. Aber England wird dann natürlich sagen, oh mein Gott, nein, wir wollen auch mit Schottland einen Binnenmarkt. Das Interessante an der ganzen Geschichte ist, ob England dann quasi um die Ecke über Schottland Deutschland einen Binnenmarktzugang zu der EU hat oder ob vielleicht gerade das umgekehrt das Problem ist, wo man dann sagt, nee, Schottland, also entweder EU oder UK, das geht so nicht. Ich habe keine Ahnung, wie die das aushandeln würden. Wir sehen ja am Beispiel Norwegen, dass wenn man sich da zu sehr aus dem Fenster lehnt, dann hat man da jetzt auch nicht ganz so viele positive Aspekte von.
Für dich ist es halt auch keine einfache Situation, weil du arbeitest ja in Deutschland und folgendem bist du ja natürlich von diesem Leave UK nicht so arg betroffen wie Leave European Union, ne? Also das ist ja der Herd, ist ja eigentlich der Herd, die härtere Keule für dich, oder?
Ich habe ja beide Pässe, deswegen bin ich ja fein raus. Ja. Das ist gut, ja, ich habe ja totales Glück durch meine doppelte Staatsbürgerschaft, bin ich fein raus. Mir kann's, ehrlich gesagt, mir kann es scheißegal sein. Sollen die machen, was sie wollen. Wenn Schottland unabhängig wird, ich würde sogar noch einen schottischen Pass kriegen. Dann habe ich eben drei. Das einzige Problem, das ich dann habe, ist, dass ich am Passschalter stehe und denke, Entschuldigung, welchen wollen Sie jetzt haben?
Das sind Luxusprobleme. Unserer Welt.
Das sind totale Luxusprobleme, was das angeht. Aber jetzt mal so rein familiär bezogen auf die Beziehung, wo fühle ich mich eigentlich auch hingezogen? Ich meine, es ist nun mal meine Familie, die da wohnt und ich merke in Deutschland lebend, dass erstens irgendwas Britisches in mir fließt, weil das ist einfach so. Und dann denke ich mir halt auch schon so, ich mache mir schon Sorgen, wie das da drüben wird. Bin aber ehrlich gesagt recht zuversichtlich, dass was auch immer dabei rauskommen wird, dass wahrscheinlich die Engländer als auch die Schotten, als auch der Rest der ganzen Briten es so nehmen wird, wie sie es immer nehmen, nämlich mit jeder Menge schwarzer Humor. Und dass sie dann am schlimmsten Fall, wenn es dann eine Mauer gibt zwischen England und Schottland, wahrscheinlich als erstes Pubs bauen, wo du ein Pint trinken kannst, während du an der Grenzkontrolle anstehst.
Sagt Niels Walker, Schotte und Journalist, über die Nachricht, dass es erstmal kein Datum für ein neues Unabhängigkeitsreferendum in Schottland gibt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Markus Rehm, der Weitspringer. Er wird die deutsche Fahne ins Stadion tragen bei der Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele Rio de Janeiro. Das ist Marco Rehm, aber noch nicht alles.
Ich möchte natürlich alles geben. Ich möchte so weit wie möglich springen. Ich möchte nicht nur dabei sein, da bin ich ehrlich. Ich möchte wirklich zeigen, was wir paralympische Athleten imstande sind zu leisten. Und ich glaube, wir können unglaublich viel leisten.
Jakob Rüger ist für die Radio Wissen bei diesen Spielen mit dabei. 23:15 können wir live im Ersten sehen, diese Eröffnungsfeier heute der Paralympischen Spiele. Wie viel Feuerwerk, wie viel Gigantismus erwartet uns da heute Nacht?
Na, ich glaube, es wird nicht so pompös wie vor 8 Jahren in Peking. Das war ja wirklich eine riesige Veranstaltung. Aber nichtsdestotrotz dürfte das heute ein bunter und auch durchaus spektakulärer Abend werden im legendären Maracanã-Stadion. Das ist übrigens ausverkauft. Also da kann man sich auf einiges vorbereiten. 3,5 Stunden soll das Ganze dauern. Wir durften mal so ein bisschen schauen bei der Generalprobe. Da lief es etwas stockend, aber die Veranstalter haben gesagt, das wird alles reibungslos über die Bühne gehen. Und davon sind wir eigentlich auch überzeugt. Also viel Tanz, viel Musik. Vor allen Dingen auch viel, viel Feuerwerk. Das wird eine ganz bunte Veranstaltung.
Jetzt hast du gesagt, ausverkauft. Wie groß ist denn das Interesse bisher an diesen Spielen?
Ja, das steigt eigentlich immer weiter hier in Rio. Das ging ja etwas schwer los, muss man sagen. Wurde ja auch viel darüber diskutiert, wie die Kartenverkäufe laufen. Aber das hat sich mittlerweile deutlich verbessert. Knapp 1 Million Tickets sind noch erhältlich von 2,5 Millionen, die in den freien Verkauf gegangen sind. Und da muss man natürlich auch wissen, dass jetzt die Paralympics nicht gerade ein Zuschauermagnet sind. Also das, was wir vor 4 Jahren in London erlebt haben, nämlich volle Arenen, volle Stadien, das darf man in Rio definitiv nicht erwarten. Aber die Vorfreude, die steigt natürlich auch in der Bevölkerung, so wie wir das hier in Rio de Janeiro wahrnehmen.
Wer sind denn die internationalen Stars bei diesen Spielen? Auf wen müssen wir denn ein besonderes Augenmerk werfen?
Ich glaube auf Markus Rehm, das muss man ganz klar sagen, der ist ja mittlerweile auch ein internationaler Star. Der wird die deutsche Fahne tragen heute Abend, das ist eine sehr, sehr große Ehre für ihn. Und wenn man sich dann anguckt, was er sportlich imstande ist zu leisten, dann ist das wirklich beeindruckend. Die Bestleistung liegt bei 8,40 Meter im Weitsprung. Und damit hätte er bei den Olympischen Spielen in Rio hier vor ein paar Wochen Gold geholt. Also für einen paralympischen Athleten eine wahnsinnige Leistung. Und alle sind sehr gespannt, wie er hier auftreten wird, wie er sich hier verkaufen wird. Ich glaube, an Gold wird bei ihm kein Weg vorbeiführen.
Da drücken wir die Daumen. 20.000 Euro gibt es dann für die Goldmedaille. Das Geld gibt es von der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Und wir hoffen, dass diese 20.000 Euro oft ausgezahlt werden müssen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Kommen wir mal ganz kurz wieder zu uns. Wir Deutschen sind materiell sehr zufrieden, aber trotzdem voller Sorgen. Das ist das Ergebnis einer internen Allensbach-Studie für die SPD-Fraktion, heute veröffentlicht. Die Deutschen haben Angst. Wieder mal steht da drin. Der ein oder andere, der hat sogar Angst vor Flüchtlingen. Um diese Angst zu nehmen, hat Ali Can, geboren in der Türkei, heute Lehramtsstudent in Gießen, eine Hotline für besorgte Bürger eingerichtet. Ali schreibt dazu auf seiner Homepage: Prinzipiell kann jeder anrufen, der das Bedürfnis hat, mit Ali, dem Asylbewerber ihres Vertrauens, sprechen zu wollen. Und wir fragen mal nach, wie es denn heute so war und wer sich gemeldet hat zwischen 16 und 18 Uhr. Guten Abend, Ali.
Hallo, guten Tag, hi.
Was war da los an der Hotline heute?
Es haben sich tatsächlich viele gemeldet mit den unterschiedlichsten Bedürfnissen.
Sag mal, wie viel ungefähr so?
Es haben sich 5 Personen gemeldet.
Das ist gut.
Also ich habe auch mit jedem einige Minuten gesprochen. Das geht ganz schnell, dann waren 2 Stunden voll.
Und worüber habt ihr gesprochen?
Oh, das war so unterschiedlich. Also da haben auch so unterschiedliche Anrufer sich bei mir gemeldet. Der eine hat tatsächlich eine konkrete Frage gehabt, weil die immer Fußball spielen auf einem Feld und da ist rechts nebenan eine Erstaufnahmeeinrichtung und da sind ganz viele geflüchtete junge Menschen, die dann kommen und alles vermüllen und so. Und dann hat er gesagt, wie er damit umgehen kann. Der andere wiederum wollte nur wissen, wie ich denn dazu stehe, dass zwar viele zum Beispiel muslimische Mitbürger Toleranz fordern für den Islam, aber selber zum Beispiel gegenüber anderen Religionen vielleicht intoleranter zu sein scheinen und so. Also es gab die unterschiedlichsten Anfragen. Das war sehr interessant heute.
War dieser Austausch denn okay oder ging der manchmal über eine Grenze drüber?
Ein Anruf, ja, der war tatsächlich ein bisschen too much in diesem Sinne. Es hat mich einer angerufen und hat mich von vornherein einfach beleidigt. Also hat dann, Verzeihung, aber der hat dann sowas gesagt wie scheiß Kanacke und so und hat dann ununterbrochen mich beleidigt. Und ja, da muss ich tatsächlich auch mal sagen, hey, sorry, ich wollte mit dir sprechen, aber ich muss leider auflegen,
ja.
Weil dann will ich mit jemandem reden, der das ernst meint. Und das haben tatsächlich 4 andere so gemeint.
Na, aller Ehren wert, dass du da dich doch noch erklärst. Ich hätte wahrscheinlich sofort aufgelegt an deiner Stelle. Ich habe am Anfang so ein bisschen gedacht, auch dieser Name Hotline für besorgte Bürger. Und weil du dann schreibst auf deiner Homepage mit Ali, dem Asylbewerber ihres Vertrauens, können sie sprechen. Ich hatte gedacht, es ist so ein bisschen Satire drin. Aber du nimmst es doch sehr ernst, höre ich daraus.
Das ist keine Satire. Das spricht aber, diese Wahrnehmung bestätigt das, was ich beobachtet habe, nämlich, dass viele sagen, ach was, der begegnet echt mit Wertschätzung und Freundlichkeit, das kann man nicht sein. Viele positionieren sich sofort dagegen und auch viele, die aufgeschlossen sind, fragen sich, warum ich das mache und ob das dann wirklich klappt. Aber nein, das ist ernst gemeint und das wirkt wirklich. Also es ist ja wie in jeder zwischenmenschlichen Beziehung so, sobald man auf Augenhöhe jemandem begegnet und ihm erstmal zuhört, statt selber viel zu reden, so kann man eigentlich jemandem sehr nahe kommen. Und aufgrund dieser Vertrauensbasis kann man dann auch selber was erzählen. Das ist eine grundlegende Erkenntnis einfach.
Wie bist du denn auf die Idee dieser Hotline gekommen?
Ich habe eigentlich seit 2 Jahren beobachtet, wie die Flüchtlingsdebatte vonstatten gegangen ist. Und ich finde, der Umgang ist falsch. Der Umgang von vielen Politikern, etablierten Parteien, teilweise auch Medien. Es wurde selber viel pauschalisiert und das hat mir wehgetan, weil ich dachte, wir wissen so viel, wir sind so intelligent, aber wir haben so wenig Mitgefühl. Also Mitgefühl ist sehr wichtig. Wir laden so viele Menschen hier ein, das ist auch sehr toll, humanistisch, aber für die einheimischen Mitbürger, da hört es irgendwie auf. Und Integration heißt für mich ja auch, nicht nur Ressourcen für geflüchtete Menschen bereitzustellen, sondern auch die sozialen Beziehungen zu stärken zu den Menschen, mit denen sie zu tun haben werden. Und wir haben das bei den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern ja erlebt. Also der Rechtsruck, der wird immer stärker. Und deswegen müssen wir auch was dagegen tun. Mhm. Und das ist ja eben jetzt eine wirkungsvolle Methode.
Wenn man jetzt ein besorgter Bürger ist, wie geht's denn weiter? Kann man morgen oder übermorgen sich nochmal melden zwischen 16 bis 18 Uhr? Oder wie ist es?
Ich habe tatsächlich aufgrund der Nachfrage gemerkt, ich brauche mehr Zeit, ich muss mehr anbieten. Mhm. Aber da das ja eine ehrenamtliche Sache ist und ich Student, muss ich noch mal gucken, wie ich das koordiniere. Ich muss auch nebenbei mein Studium finanzieren, was zum Glück aber auch bald zu Ende ist. Dann kann ich das vielleicht auch irgendwie beruflich machen. Ich weiß nicht. Ich würde sehr gerne der Asylbewerber des Vertrauens sein und als interkultureller Streetworker arbeiten. Aber ich muss gucken, vielleicht gehe ich in die Politik, dann kann ich noch öfter Sprechzeiten anbieten. Ich weiß nicht, das ist als Student schwierig.
Ja, du hast ganz schön viel vor. Ali Can von der Hotline für besorgte Bürger, Lehramtsstudent aus Gießen, hat heute 4 Leuten, die ganz nett waren, mal ein bisschen geholfen, die Angst haben, Angst vor Flüchtlingen, hat sich mit ihnen auseinandergesetzt. Vielleicht auch in Zukunft 0176 522 48493. Das war die Nummer. Jetzt erreicht er aber dort keinen. Ich habe es gerade probiert. Ali ist nämlich auf der Autobahn. Ganz lieben Dank fürs Gespräch und schönen Abend dir noch.
Die Radio Wissen.
Redaktionskonferenz.
Tina Kiesling nimmt uns mit an die Brown University. Ab rüber in den Staaten.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
An der Brown University in Providence in den USA gehen heute die Vorlesungen los. Neu ist nicht nur der Unterrichtsstoff für die Studenten, sondern auch die Toilettenausstattung. Auf allen öffentlichen Toiletten liegen dort jetzt kostenlose Binden und Tampons aus. Eine Studenteninitiative hat dafür gesorgt. Sie findet, dass die Produkte genauso behandelt werden sollen wie Toilettenpapier. Das gäbe es ja auch umsonst. Die Hygieneartikel gibt es sowohl in den Damen- als auch in den Herrentoiletten, um auch Transgender zu erreichen. Die Initiative ist Teil einer größeren Diskussion in den USA über die sogenannte Tamponsteuer. Einige Bundesstaaten besteuern die notwendigen Artikel genauso wie Kaviar und Champagner als Luxusprodukt. Andere Bundesstaaten haben die Mehrwertsteuer auf Tampon und Binden mittlerweile ganz abgeschafft. In Deutschland gibt es für bestimmte Produkte niedrigere Steuersätze, zum Beispiel für Bücher oder Blumen. Tampons und Binden gehören nicht dazu. Hier werden die üblichen 19% fällig. Gleichberechtigung im Film, davon ist Hollywood auch im Jahr 2016 noch weit entfernt. Eine US-Analyse der Filmproduktion attestiert der Industrie Stillstand. Demnach bleiben antiquierte Bilder von Frauen, Homosexuellen und anderen Minderheiten die Norm. Und diese Menschen kommen immer nur am Rande vor. Eine Uni hat wie jedes Jahr die 100 beliebtesten Hollywood-Filme des Vorjahres ausgewertet und dabei auf die demografische Zusammensetzung geschaut, vor und hinter der Kamera. Also wer sind die Charaktere, aber auch wer sind die Regisseure und die Autoren. Heraus kam zum Beispiel, dass mehr als 2 von 3 Sprechrollen männlich waren, etwa 70%. Das bedeutet, dass weniger als jede dritte Person, die zu Wort kam, eine Frau war. Dieses Verhältnis hat sich seit der ersten Analyse 2007 nicht geändert. Anderes Beispiel, weniger als 1% der Figuren mit Text waren lesbisch, schwul oder transgender, nämlich genau 32 Rollen von über 4000. Das war immerhin ein leichter Anstieg im Vergleich zur vorigen Studie, da waren es nur 19 LGBT-Rollen. Heute starten in Rio de Janeiro die Paralympics. Bisher konnten blinde Athleten bei einer Medaille keinen Unterschied feststellen zwischen Gold, Silber und Bronze. Das ändert sich aber in diesem Jahr. Die Organisatoren haben Medaillen entwerfen lassen, die unterschiedlich klingen. Winzige Stahlkugeln im Innern erzeugen Geräusche, die sich je nach Medaillenfarbe anders anhören. Die Bronzemedaille beinhaltet zum Beispiel 16 Kügelchen. Beim Schütteln gibt sie den leisesten Ton von sich. In der Silbermedaille sind 20 Kugeln drin. Am lautesten tönt die Goldmedaille mit 28. Außerdem sind auf allen Medaillen die Wörter Rio 2016 Paralympic Games in Blindenschrift eingraviert. Bei den Paralympics kämpfen die über 4.300 Athleten aus gut 165 Ländern um insgesamt 2.642 Medaillen.
D-Radio Wissen.
1933 Clouseau ist wieder zurück. Das habt ihr sicherlich mitbekommen. Ihr hört ihn wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle. Bei Facebook hat er geschrieben, die signierte Neuanfang 7 Vinyl ist jetzt ausverkauft. Ein paar haben wir aber noch übrig. Kommentiert einfach den Post, der netteste Kommentar gewinnt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Man kann ein Netzwerk gründen, das Kommilitoninnen und Kommilitonen nach ihrer Attraktivität bewertet. Man kann auch was Sinnvolles tun, an der Uni nämlich eine Karte des Campus erstellen, auf dem Menschen belästigt wurden. Das hat Pascal jetzt in chinesischer Student gemacht. Wo genau?
Ja, das ist an der Beijing Normal University in China. 10.000 Studierende lernen da und unter denen auch Kang Chen-Wai, der ist 23 Jahre alt und studiert Literatur. Nicht Geografie oder Informatik, lustigerweise. Naja, und der wollte seine Mitstudentinnen vor Übergriffen warnen. Er hat dann Infos zu Fällen von Belästigungen aus den vergangenen 9 Jahren gesammelt. 4 Monate lang hat er da recherchiert. Dutzende Opfer hat er interviewt, sogar auch Täter. Und herausgekommen ist dann eine Karte mit farblich markierten Gefahrenzonen. Außerdem hat er sogar einen 13.000 Wörter langen Bericht erstellt. Ende August hat er das alles im sozialen Netzwerk Weibo veröffentlicht und das ging natürlich steil viral.
Und wahrscheinlich auch, weil Vergewaltigung oder sexuelle Belästigung sonst in China nicht so oft thematisiert werden, oder?
Nee, das ist noch ein bisschen tabu, denn viele betroffene Frauen, die trauen sich wirklich gar nicht, das alles anzuzeigen.
Wie kam denn jetzt die Karte an der Uni an?
Ja, die Beijing Normal University ist eine prestigeträchtige Uni. Die wirbt gerne damit, dass besonders viele Frauen hier studieren. Man hat offensichtlich nach dem Bericht Alarmknöpfe installiert und will mehr Überwachung garantieren. Die Übergriffe fanden nämlich in schlecht beleuchteten Campusgegenden statt. Das fiel wirklich auf bei diesem Bericht. Auch im Kaffeehaus übrigens durch einen Professor, der sich da vielleicht sogar mit K.O.-Tropfen an eine Studentin rangemacht hat. Der Fall wird mittlerweile untersucht. Der Mann ist suspendiert. Kang hat sogar auch Täter interviewt und einer hat ihm gesagt, hey, ich hatte keinerlei Sexualaufklärung im Leben, ich komme vom Dorf und diese Versuchungen von Beijing, die haben mich glatt überfordert. Das sollte man jetzt nicht entschuldigen, aber das wirft natürlich auch so ein bisschen zweifelhaftes Licht insgesamt auf ein Bildungssystem in so einem Land.
Auf jeden Fall. In China, da gibt es noch einiges zu tun beim Umgang mit sexueller Belästigung. Ein Student hat das Problem nun mit einer Karte von Übergriffen auf seinem Campus erstmal öffentlich gemacht.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir kommen noch mal ganz kurz zurück zur Generaldebatte heute im Bundestag. Es gab zwar keine Hotline für besorgte Bürger, aber dafür gab es Angela Merkel. Die hat heute ihre Flüchtlingspolitik nämlich verteidigt und sie hat versucht, den Menschen ihre Angst zu nehmen.
Die Menschen dürfen von uns verlangen, dass wir das Menschenmögliche tun, um ihre Sicherheit zu gewährleisten.
Annike Schäfer aus der Nachrichtenredaktion. Wir haben vorhin aus unserem Hauptstadtstudio schon gehört, dass Merkel gemäßigt und aufgeräumt rüberkam. Wie hast du sie gesehen?
Also man kann schon sagen, dass ihr im Netz viele User widersprechen. Kaledoni schreibt bei tagesschau.de, typisch für Merkel ist ihre Selbstbeweihräucherung. Sie geht in Deckung, um danach alles wieder gut zu reden. Das hat sie von ihrem Ziehvater Helmut Kohl perfekt übernommen. Und Rückriem Marianne kommentiert auf Facebook, man erträgt diese Frau nicht mehr. Die ist so erhaben, aber Hochmut kommt vor dem Fall. Das sind jetzt nur zwei Beispiele von ganz vielen, die Merkel kritisch sehen.
Hast du auch Reaktionen gefunden, die dagegen halten?
Klar. Julian Winter hat zum Beispiel richtig viele Likes für seine Meinung bekommen. Er schreibt, wenn die Wir schaffen das Kritiker mehr Zeit und Kraft damit verbringen würden, etwas zu tun und tatkräftig zu helfen, dann stünde dem Wir schaffen das auch nichts im Weg. Und auch Mario Alexander verteidigt Merkel. Von dieser Humanität können sich so manche Deutsche eine Scheibe abschneiden, findet er.
So, das waren jetzt ein paar User-Kommentare aus dem Netz. Wie haben denn die Politiker vor Ort reagiert? Zum Beispiel die aus der Opposition.
Die haben kaum gutes Haar an Merkels Regierung gelassen. Der Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch, sieht das Regierungsbündnis ein Jahr vor der Bundestagswahl de facto am Ende.
Mit dem Flüchtlingsdeal und mit den Kniefällen vor Herrn Erdogan haben sie sich erpressbar gemacht. Hat sich Deutschland erpressbar gemacht, hat sich Europa erpressbar gemacht. Frau Merkel, Ihnen ist der politische Kompass abhanden gekommen.
CDU, CSU und SPD arbeiten nur noch auf eigene Rechnung, sagt Bartsch, und dass die Regierung Unsicherheit und Ängste schürt. Und auch Katrin Göring-Eckardt von den Grünen können wir mal hören.
Nicht das Volk, nicht die Menschen in unserem Land sind überfordert, meine Damen und Herren, sondern Sie mit Ihrer chaotischen Regierung sind es.
Sie hat gesagt, da arbeitet jeder gegen jeden.
Was sagen denn die Politiker aus der Koalition selbst?
Auch innerhalb der Regierungsfraktion gab es Kritik. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann hat CDU und CSU zum Beispiel vorgeworfen, mit Phantomdebatten für Angst zu sorgen. Als Beispiel nannte er den Ruf nach einem Burka-Verbot. Und von der CSU war zu hören, dass in der Flüchtlingspolitik viel gemeinsam erreicht worden ist. Immerhin, so hat es die Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeld gesagt. Aber sie sagte auch, dass deutlich geworden ist, dass die Aufnahme- und die Integrationskraft Deutschlands begrenzt ist.
Im Bundestag. Da hat die Generaldebatte stattgefunden. Annike Schäfer hat sie für uns zusammengefasst.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das ist schon sehr gut gemacht. Ihr kennt James Corden, diesen Comedian, der jetzt Moderator der Late Late Show ist in den Staaten, der immer den ein oder anderen Promi rumfährt, der bei ihm dann drin sitzt und Carpool Karaoke macht. Wer da schon alles drin war, ja, bei ihm, Michelle Obama oder zuletzt die letzte Ausgabe war, glaube ich, mit Britney Spears. Man kann sich keinen besseren Einstieg in eine Präsentation aussuchen, so wie es Apple heute Abend in San Francisco gemacht hat.
Alright. Here we are. Have a great one.
Thanks, James.
All right, remember everything I said. Confidence, couple of jokes. Get out of there.
Thanks for these.
I'm rooting for you. Here we go.
James Corden bringt Tim Cook, den Apple CEO, zur Veranstaltung. Zu der Veranstaltung, die seit 19 Uhr deutscher Zeit läuft. Apple präsentiert in San Francisco neue Produkte und Pascal Fischer weiß schon jetzt, wann das neue iPhone 7 rauskommt.
Am 16. September, der Herr.
Ja, ja, sehr schön. Neues modifiziertes iPhone oder kommt da irgendwie so nur einfach ein Update vom iPhone 6?
Ja, also Experten hatten ja viel spekuliert und waren sich schon vorher einig. Das ist dann wohl auch so, dass diese Kopfhörerbuchse weg ist. Können wir dann mal schauen, was wir da wieder kaufen können an Bluetooth-Ansteckdinger.
Findest du ja Ohren. Nicht so gut, dass diese Buchse weg ist?
Nee, nee.
Ist dann, aber weniger Kabel, sage ich dir jetzt schon mal.
Ja, okay. Und wieder mehr zu kaufen. Wasserdicht soll es sein, eine neue Kamera, eine Dualkamera soll dabei sein, Stereo-Lautsprecher werden geliefert. Das alles wissen wir von Twitter, da wurde das reingestellt, vielleicht von einem verantwortungslosen Praktikanten mauschelt das Netz, ein Leak. Naja, sieht ein bisschen auffällig aus, vielleicht gutes Marketing. Apple ist ja seit wenigen Tagen erst auf Twitter und sofort sowas. Naja, wer soll das glauben? Ne? Mittlerweile ist dieses angebliche Leak wieder gelöscht. Experten erahnen auch noch einen berührungssensitiven Home-Button mit Vibration. Also die ganz, ganz großen Dinger waren noch nicht zu hören.
Okay, wie sieht es bei anderen Sachen aus? Zum Beispiel der Apple Watch, war die auch schon Thema?
Ja, WatchOS wurde ja schon viel, viel früher mal vorgestellt. Es gibt ein paar kleine Veränderungen, Notruffunktion und Pokémon Go auf die Uhr. Auch diese Watch soll jetzt wasserdicht sein, helleres Display bekommen und hat auch selber GPS. Dann brauchst du nämlich bei Fitness und Jogging kein Smartphone mehr, um deine Strecke zu messen. Ja, viel Cross-Marketing war da unterwegs heute zu sehen. Eine Nike-Partnerschaft bei der Watch wird gerade groß gemacht bei der Präsentation. Im Laufe des Jahres kommt das Ding dann raus.
Ich habe dich selten so emotional erlebt, Pascal. Wie ging's los? Erstmal auch mit einer verrückten Nummer, ne?
Ja, ich fand ein bisschen absurd, dieses extreme Klopfen auf die eigene Schulter. Ne? Die Standard-Intro schon fast zu Apples jüngsten Erfolgen. Diesmal Apple Music, bereits 17 Millionen Abonnenten, 140 Milliarden Apps aus dem Store runtergeladen. Ein Wachstum von 106% im Vergleich zum Vorjahr. Als nächstes kam dann Super Mario. Das kommt nämlich aufs iPhone als App, als ob das die Millennials überhaupt noch kennen und heiß werden lässt. Naja, ne? Und in Zeiten von Pokémon Go ist das auch fast schon eine Nostalgie. App für die Ü40-Generation, oder? 50.000 iPads hat man an Schüler verteilt, also so ein bisschen so die Social Awareness Week war dann auch gleich noch eingeläutet. Naja.
Schön. Morgen in Hielscher oder Hase gibt es dann die komplette Analyse. Ihr müsst nicht wach bleiben, ihr müsst euch das nicht reinziehen, was Apple da in San Francisco macht. Dafür sind wir da, fassen morgen alles zusammen. Morgen früh von 6:30 bis 10. Pascal Fischer und Thilo Jahn wünschen jetzt erstmal einen schönen Abend. Das war die Redaktionskonferenz heute Abend. Achso, einen Hinweis hätten wir da noch, was es noch zu tun gibt mit dem iPhone. Schönen guten Abend.
Begrab mein iPhone an der Biegung des Flusses.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.